Hallo, liebe Weinfreunde, ich bin's Florian vom Deutschen Weininstitut. Diejenigen unter euch, die mich noch nicht kennen, ich bin der Leiter vom Ressort Aus- und Weiterbildung und gelegentlich hört ihr mich auch hier im Podcast. Ich habe mir heute einen Gast eingeladen, auf den ich mich sehr freue, der auch uns in der Abteilung gut unterstützt hat mit seiner vollumfänglichen Expertise. Und zwar habe ich den Frank Brunswick hier.
Einen wunderschönen guten Tag.
Herzlich willkommen. Du bist deines Zeichens Koch, ja, und ich würde wagen zu behaupten, man kann dir auch einen gewissen Entertainment-Faktor unterstellen.
Das mögen andere entscheiden, aber manche entscheiden so.
Sehr gut. Und wir wollen natürlich heute über Wein reden und vor allem, und das ist natürlich jetzt auch der Grund, warum ich ausgerechnet dich hierher geholt habe, über Wein und Speisen. Also was passiert auf der weißen Seite des Restaurants und was passiert auf der schwarzen Seite des Restaurants und was kommt dann letzten Endes beim Gast an? Und weil wir ja jetzt auf die Karnevalszeit, beziehungsweise hier sagt man natürlich Fastnacht, ich weiß, zugehen, aber Karneval, jetzt um die Überleitung zu schlagen, ja, vom Wort ist ja Karnevalis, ne, also das Abschwören vom Fleischessen für 40 Tage, was jetzt auf uns zukommt. Da haben wir ja tatsächlich in Deutschland im Moment eine ziemliche Trendbewegung zu weniger bis gar kein Fleisch. Und ich wollte mich mit dir jetzt einfach mal ganz offen und ganz ehrlich über vegetarische Küche und was das auch für uns sozusagen beim Weinmatching bedeuten kann, unterhalten.
Sehr, sehr gerne. Wobei man Karneval durchaus sagen darf. Also wir haben ja auch den Mainzer Karnevalclub und Karneval ist in der Region durchaus nicht so verpönt wie Fasching zum Beispiel. Fasching ist der Antichrist für Mainzer Fasnachter. Also das geht sehr wohl. Aber noch sind wir mitten in der Kampagne, frönen quasi der Fleischwurst und den Mettbrötchen, aber am Aschermittwoch ist dann alles vorbei.
Magst du dich vielleicht noch mal kurz ein bisschen vorstellen? Ich glaube, man hat es jetzt zwischen den Zeilen rausgehört, dass du Mainzer Urgestein bist.
Ja, ich bin Mainzer, bin hier aufgewachsen, zur Schule gegangen und bin Koch, Hotelkaufmann und habe mehrere Restaurants hier betrieben, betreibe jetzt einen Veranstaltungs-Catering-Service und arbeite seit vielen, vielen Jahren mit euch zusammen schon in allen möglichen Konstellationen. Jetzt betreue ich natürlich auch dein Ressort in der Wein-Fort- und Weiterbildung und Ausbildung. Das macht immer viel, viel Spaß, weil ich auch auf der schwarzen Seite auch schon gearbeitet habe, bin auch sehr weinaffin. Dann natürlich viele, viele Speisen vor dem Hintergrund betrachte, was passt da an Wein dazu? Ich gebe dir immer die Aufgaben, wenn wir für die Ausbildung der Weinfachleute Menüs schreiben, dann Weine zu matchen und ich wäre gerne mal dabei, um einfach nur den Gesichtsausdruck zu sehen, wenn du mal wieder eine Kombination auf den Tisch kriegst, wo es dann heißt, uiuiui, was hat er sich denn da wieder gedacht?
Genau, also diejenigen unter euch, die vielleicht mal bei unserem Seminar Anerkannter Berater für deutschen Wein bei uns hier gewesen seid in Bodenheim oder beim Sensorik-Seminar, wir gehen dann ja immer abends essen. Und da gibt es dann von Frank konzipiert, höchstpersönlich, ein drei- bzw. viergängiges Menü. In den Menükarten sieht das immer ein klein wenig wild aus, was der Frank mir da vorsetzt. Also ich bekomme dann von dir Impulse wie Birne, Blauschimmelkäse, Quinoa und Lachs oder sowas. Und ich muss mir dann überlegen, was kann man dazu dann an Weinen zusammenstellen, was ist spannend zu sehen?
Ja, ich finde, das reicht auch, weil die Komponenten, die Hauptkomponenten auf dem Teller bedingen ja auch dann die Weinauswahl am Ende. Also die Kresse oder das kleine Blütenblatt, was dann mit der Pinzette noch oben drauf gelegt wird, das wird niemals den Ausschlag geben, ob jetzt ein Riesling oder ein Grauburgunder getrunken wird. Birne, Lachs, Blauschimmel, da kann man sich schon denken, upsi, wohin geht die Reise? Und außerdem werde ich sehr, sehr schnell ungeduldig und mir ist sehr, sehr schnell langweilig. Deshalb will ich auch nicht immer dasselbe kochen. Das heißt, wenn ich jetzt schreiben würde, dass wir die Birne mit Lachs umwickeln und das Ganze auf eine Blauschimmelsoße setzen, dann müsste ich das immer so machen. So kann ich mir aber auch mal den Blauschimmel in Lachs füllen und keine Ahnung, was weiß ich, einen Birnenkompott dazu machen. Also so ist auch für mich immer wieder die Herausforderung, wie machen wir es denn heute? Die Weine passen natürlich, die du aussuchst, dann zu jeder Kombination, aber so ist die Herangehensweise macht immer viel Spaß.
Ja, das Spannende ist halt, also wenn ich versuche, Wein mit deinen kreativen Ideen zu matchen, ich finde es persönlich einfach cool, auch mal zu zeigen, was geht denn eigentlich nicht. Ja? Klar ist unsere Hausaufgabe, irgendwie zu zeigen, okay, hier baue ich die Harmonie auf, aber man kann natürlich auch einfach mal gucken, was wäre denn etwas, was ich beiß. Ne? Also ich finde, man lernt sowohl an positiven als auch an negativen Beispielen und kann damit auch zeigen, okay, Leute, wenn es dann darum geht, was ist der perfekte Wein jetzt irgendwie zum Essen, dann merkt ihr schon hier bei dem Blauschimmelkäse zum Beispiel, da müsst ihr aufpassen. Ja? Da ist eine Menge los. Wir sind schon mitten in der Thematik. Ich finde das cool. Du hast mal eine gute Energie, was sowas angeht. Ich würde es nochmal kurz so ein bisschen runterfahren. Also wenn wir jetzt einfach mal ganz basic uns unterhalten, ja, dann ist das ja so, Wein hat ja an sich erstmal Wirkung. Ne? Also Wein ist Alkohol, brauchen wir uns irgendwie nicht vordrücken oder so etwas. Aber beim Weintrinken geht es ja um mehr sozusagen als nur die Wirkung. Ja? Wir versuchen ja irgendwie ein Gesamterlebnis zu schaffen. Ne? Und das, wir haben ja zum Glück ein paar tausend Jahre Kulturerfahrung in Deutschland und haben dann dabei auch gemerkt, dass manche Sachen im Bereich Wein mit manchen Sachen, die wir dann auf dem Teller haben, ganz gut zusammenpassen. Ja, also so ein paar Klassiker, ne, die haben wir inzwischen, finde ich ganz gut raus. Aber es ist natürlich so, dass sich Geschmack auch immer wieder verändert. Aber umso wichtiger ist es halt, dass man sich so ein paar Grundlagen einfach mal in den Kopf ruft. Was funktioniert gut zusammen? Ne? Was macht Spaß und wie baue ich auch Spannung auf? Ne? Und das kann halt einmal auf der einen Seite natürlich so ein Basic, okay, der Wein ist lecker, das Essen ist lecker. Ja? Im Idealfall ist beides zusammen lecker. Oder man kann halt auch wirklich sagen, hey, ich kann mit dem Wein oder ich kann halt mit dem Essen auch nochmal irgendwie eine neue Dimension sozusagen eröffnen. Ne? Also ich kann da die Spannungskurve, indem ich mit Säure, mit Süße, mit den Aromen oder so etwas spiele, da kann ich einfach nochmal ein bisschen mehr rauskitzeln. Wie ist denn erstmal so dein Standpunkt? Wein und Essen gehört zusammen oder ist schön oder?
Nein, gehört auf jeden Fall zusammen. Gehört auf jeden Fall zusammen und das ist ja das Schöne beim Produkt Wein. Du hast gerade gesagt, wir haben da tausend Jahre lange Erfahrungen. Und ich finde ja das Erstaunliche beim Wein, dass wir ihn mittlerweile kulturell und auch von seiner Wertigkeit immens aufgeladen haben. Nur deshalb passieren ja so Sachen, dass eine Flasche Wein irgendwie 15.000 Euro kostet in irgendeiner Versteigerung. Am Ende ist es Wein in 0,75 Glas und der kostet einmal 99 Cent im Supermarkt und einmal kostet er 150 Euro beim Winzer direkt ab Hof. Und die Unterschiede herauszukriegen, weil ja für viele das auch noch so ein Mysterium ist, dass es, das zu erkennen, das zu erschmecken, das ist ja unsere stetige Suche. Und jedes Jahr ist ja das Tolle, dass die Weinwelt uns einen neuen Jahrgang hinschmeißt und sagt, hier, wir haben was Neues. Und alles wird wieder über den Haufen geworfen. Das ist ja die Herausforderung, das irgendwie zu katalogisieren, zu in Raster zu packen. Das versuchen wir ja alle immer wieder, wenn wir auf die Messen gehen und die neuen Jahrgänge probieren. Das ist das Schöne. In Verbindung mit Speisen finde ich es ganz interessant, dass wir jetzt gerade, was unsere gesellschaftliche Ernährung angeht, so ein klein bisschen im Wandel sind. Du hast es eingangs schon erwähnt, wir bewegen uns vom Fleisch weg hin zu einer vegetarischen oder sogar veganen Ernährung. Im Wein, da haben wir ja auch schon schön zusammengearbeitet hier mit dem Deutschen Weininstitut, haben wir sogar alkoholfreie Weine, die jetzt auf den Markt kommen. Und alles, man hat das Gefühl, so in der Branche, jetzt nicht in der klassischen, ich sag jetzt mal in der klassischen Fine-Dining-Gesellschaft, haben wir die Situation, dass wir uns, glaube ich, so ein klein bisschen im Hinterkopf behalten, dass wir gesünder werden müssen, dass wir leichter werden müssen. Was natürlich als Koch immer ein bisschen schwierig ist, weil da versuchen wir ja, sagen wir mal, so viel Geschmack wie möglich reinzubringen und so opulent wie möglich auf dem Teller zu sein. In Mithilfe von Alkohol, Mithilfe von Butter, Mithilfe von Fett, Mithilfe von Geschmacksträgern. So, und das ist, glaube ich, gerade das große Aufeinandertreffen von Denke und von dem, was war. Und das macht es im Moment gerade spannend.
Ja, absolut. Ich finde, du hast da einen interessanten Punkt angestoßen, nämlich, dass wir halt auch so diesen Gesundheitsaspekt immer mehr drauf haben. Aber ich glaube, was im Moment viel gemacht wird, was ich ein bisschen kritisch sehe, ist, dass Gesund und Genuss so einander konträr gegenübergestellt wird. Ne? Also mit Gesund, klar, verbinden die meisten irgendwie die Vollkorn-Bio-Produkte. Aber es geht ja eigentlich... ist unser gesundheitliches Problem ja nicht daran, dass wir in geringen Mengen sozusagen mal ein gutes Steak essen, sondern eher die Problematik, dass wir halt extrem viel Zusatzstoffe in extrem fettreichen und zuckerreichen Essen haben, in dem halt relativ wenig Nährstoffe drin
absolut,
sind. Ne?
Also absolut, richtig.
Das ist jetzt eher so ein bisschen der Convenience-Faktor. Und ich glaube, dass man ähnlich tatsächlich wie beim Wein, wo es ja, also Wein macht halt dann Spaß sozusagen, wenn ich das Glas, was ich vor mir habe, zu schätzen weiß. Ja, also wenn ich den Denkprozess darüber starte. Ne? Wenn ich mir das jetzt einfach salopp gesagt auf X reinschraube, um die gewünschte Wirkung zu erzielen, dann habe ich relativ wenig Mehrwert. Dann spielt es auch keine Rolle, ob ich da 14.000 auf der Auktion für die Flasche gezahlt habe oder ob ich im Bückbereich im Supermarkt irgendwie den 2,99 Wein rausgeholt habe. Der Punkt sozusagen, an dem es Spaß macht, ist der, an dem ich halt einen aktiven Denkprozess starte, ja, in dem ich mir versuche, bewusst zu werden, was habe ich da eigentlich jetzt im Glas, was passiert da, ne? was habe ich für Aromen im Duft, finde ich die am Gaumen wieder oder sonst irgendetwas. Wenn ich mir einfach bewusst mache, okay, ich habe hier ein Produkt, ne? Das ist über ein ganzes Kalenderjahr sozusagen im Wein angezogen worden, dann wird es im Keller weiterverarbeitet. Da passiert so viel Kaskadenreaktionen, die einfach ein Aromenspektrum entwickeln. Der Punkt ist halt einfach, der Genuss, ja, ist nicht auf dieses Übermaß zurückzuführen. Und das würde ich auf dem Teller tatsächlich ähnlich sehen. Ne? Also wenn es mir jetzt nur darum gehen würde, satt zu werden, ja, dann könnte ich mir sicherlich den günstigsten Döner, sage ich mal, jetzt einfach holen, hätte auf jeden Fall den Effekt des Sattwerdens erfüllt, aber jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt den großen Genussfaktor.
Darum geht es ja meistens. Also Genuss, finde ich, hat ja ein bisschen was mit auch mit Ruhe zu tun. Also du wirst niemals auf einer langen Reise, wo du schnell von A nach B kommen willst, so richtig mit Genuss irgendwo einkehren und sagen, so, ich lasse mich jetzt mal fallen. Man muss sich ja so ein klein bisschen fallen lassen. Wobei ich glaube, beim gesundheitlichen Aspekt, da wollte ich vorhin nicht reingrätschen, ich habe ja den Ansatz, dass ich glaube, dass der größte Nutzen, gesundheitliche Nutzen, ist ein gesunder Geist. Also ich glaube, dass wenn man es schafft, sich ein großes Maß an innerer Zufriedenheit und ja, Gelassenheit zu schaffen, das passiert oft mit Genuss, dann geht es auch dem restlichen Körper gut. Ich glaube nicht, dass Askese, dass Einschränkungen, wo, wann immer man drüber nachdenkt, man mit Schuld belastet, irgendwie Sachen zu sich nimmt, dass das dem Körper gut tut. Also von daher, ich glaube, man sollte so weit wie möglich darauf achten, dass man sich gut ernährt. Du hast gerade Convenience gesagt. Convenience muss ja nicht schlecht sein. Wir haben jetzt in Mainz sogar auf dem Wochenmarkt Stände, wo es geschnippeltes und vorbereitetes Gemüse gibt. Das ist auch schon Convenience. Das ist Convenience zweite Stufe. Also das heißt,
gewaschen, ist angenehm, ne?
Genau, also, ja, einfach nur schon vorbereitet. Das ist nicht gewürzt, das ist wunderbar. Wenn man das kauft zu Hause und schmeißt einfach ein Stück Butter dazu, Pfeffer und Salz, reicht das schon für eine richtig gute Gemüsemahlzeit. Da muss ich kein gewürztes TK-Gemüse irgendwie haben, wo noch Hefeextrakte drin sind oder Geschmacksverstärker. Das ist, glaube ich, das, worauf es ankommt. Und wenn man sich dann ab und zu mal was gönnt und sagt, boah, was für ein klasse Abend, was für ein toller Wein und sowas, dann geht es einem gut und ich glaube, dann wird man seltener krank.
Ja, absolut. Ja, mens sano in corpore sano, sagt man ja
genau. Auch.
Also in einem gesunden Geist, ein gesunder Geist wohnt steckt in einem gesunden Körper. Ne? Genau, ja. Nee, absolut. Du, das sehe ich genauso. Und das ist halt der Punkt. Ne? Also genauso wie ich mir beim Wein dessen bewusst werden muss, was habe ich da vor mir, ne? Was passiert da, kann ich dasselbe halt auch beim Lebensmittel, also beim Essen machen. Ne? Dementsprechend glaube ich, dass wenn man das sozusagen mehr in den Vordergrund rückt, also wenn ich so ein bisschen diesen Abstraktionsprozess irgendwie, die Zucchini wird im Supermarkt geboren, wenn ich das ein bisschen ausklammere und mir stattdessen einfach bewusst werde, okay, ich habe hier etwas, was wachsen musste, was gelesen, geerntet werden musste, was, keine Ahnung, irgendwie schon präpariert wurde, damit es sozusagen zu mir kommt. Ich glaube, damit ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt getan in Richtung Gesundheit, ja, tatsächlich, und dementsprechend halt auch in Richtung Genießen und genießen können. Aber eigentlich haben wir jetzt auch dadurch eine ganz schöne Überleitung, ne? Also wir haben jetzt ganz viel so über Genuss und Gesundheit und Bewusstsein gesprochen. Und wir hatten es jetzt am Anfang einmal angeritzt. Es gibt diesen Trend zum Vegetarismus. Also ich habe mir tatsächlich gerade mal ein paar Zahlen angeguckt. Also vor 10 Jahren sind wir irgendwo bei 4 Millionen bekennenden Vegetariern in Deutschland gewesen. Und jetzt innerhalb der letzten 10 Jahre hat sich das verdoppelt. Ne? Also ich glaube, der letzte Stand ist bei 8,4 Millionen. Das ist fast jeder Zehnte.
Das ist 10%. Genau. Wobei ich gefühlt, würde ich sagen, sind sogar noch mehr. Also gefühlt, und man merkt es ja auch bei sich selbst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin bekennender Wurstfreund. Also ich mag Wurstwaren. Ich finde Metzgerhandwerk auch was ganz, ganz Tolles. Mhm. Aber ich bin nicht mehr so auf Wurst, wie es früher mal war. Also ich zu Hause esse ich oft vegetarisch. Mhm. Und es muss nicht mehr so oft Fleisch und Wurst sein. Das ist vielleicht so ein Trend und man schwimmt dann so ein bisschen auch vielleicht unbewusst mit. Du hast es vorhin gesagt, hat ja auch was mit Bewusstsein zu tun. Lieber ein-, zweimal die Woche was Gutes, als jeden Tag was Schlechtes. Sind wir noch ein bisschen weit entfernt, aber ja, ist kein schlechter Trend.
Du, ich bin 10 Jahre Vegetarier gewesen, ne? Also ich habe mir die Gedanken schon, ich sag mal, hipstermäßig gemacht, bevor es cool wurde. Aber ich habe tatsächlich, als ich Kinder gekriegt habe, habe ich gesagt, nee, das ist eigentlich nicht die Message, die ich vermitteln will, dass man halt in einen Verzicht sozusagen gehen muss. Mhm. Ja? Sondern ich finde, also ich habe ja auch viel in der Sterne-Gastronomie gearbeitet und du bekommst einfach einen anderen Bezug zum Produkt. Ja? Also wenn du weißt, du hast dieses Fleisch jetzt bei einem Hof eingekauft oder so, wo der Bauer sozusagen noch jede Kuh mit Vornamen kennt, dann ja. Ein Metzger sein Handwerk dann ausgeführt hat, der halt weiß, wie er die besten Cuts sozusagen rausschneidet und sowas, dann ist das Tradition zum einen, aber es ist halt auch viel Handwerk, es ist viel Know-how und sehe es dann auch eigentlich positiv, dass wir sozusagen die Wertschätzung dafür mehr aufbauen können. Weil wenn ich kategorisch sage, nee, das ist alles schlecht und das ist alles scheiße, klar gibt es da Hochrechnungen, Argumente oder sonst irgendetwas, die man anführen kann, aber letzten Endes müssen wir den Mensch da ja nicht irgendwie, du hast vorhin den Begriff mit den Schuldgefühlen irgendwie gebracht, irgendwie schämen dafür sozusagen, dass er das halt zu schätzen weiß. Ne?
Merkt ihr, dass der Trend zur vegetarischen Küche Auswirkungen hat auf das Trinkverhalten im Wein? Wird es leichter? Wird es klar, wir hatten den Cabi-Trend vor 15, 10 Jahren, der mal wieder kam, da sind ein paar hochgeschwemmt worden. Das hat sich aber, glaube ich, so gefühlt, alles wieder so ein bisschen eingenordet. Im Moment kann man eigentlich gar nicht von so einem Trend sprechen. Wir hatten jetzt so mal eine kurze Rosé-Welle wieder, die so aufgekommen ist. Aber was ist, wo, oder kann man sagen, das korreliert irgendwie mit dem klar, jetzt alkoholfrei, okay, haben wir gute Quoten, aber ist halt immer noch nicht stark. Aber ist das so, dass sich da auch die Weinwelt irgendwie einer leichteren, gesünderen, vielleicht auch vegetarischen, veganen Welt anpasst? Gibt es da Zahlen?
Das Spannende, also was heißt Zahlen? Was wir halt beobachten, ist, dass wir bei vielen Winzern, früher hat man halt versucht, jedes Grad Oechsere irgendwie noch reinzukriegen. Ne? Also deswegen hatten wir ja da auch immer mal wieder so ein Wein mit 14,5 dazwischen. Das gibt es immer noch, aber da ist tatsächlich deutlicher Fokus zu erkennen, dass das halt weniger wird. Ne? Also die meisten, sogar beim Rotwein, gehen dann mal auf 13, eher 12,5 oder so etwas. Was halt quasi so das genaue Gegenteil der Trendentwicklung Anfang der 2000er noch gewesen ist, ne? Wo es halt Hauptsache rot, dunkel und mindestens irgendwie 14 aufwärts gewesen ist. Ne?
Braun-Bass.
Ja, absolut. Ne? Und eigentlich, und das ist eigentlich etwas, was ich als große Chance halt auch für die Weine in Deutschland begreife, haben wir jetzt eine viel bessere Entwicklung. Ne? Also wenn wir uns jetzt Deutschland mal als Weinland angucken. Wir sind ein Weißweinland. Ja. Wir haben ein kühles Klima. Was heißt kühles Klima? Das heißt, wir haben eine wunderbar elegante Säurestruktur in unseren Weinen. Und wir haben halt nicht die Alkoholbrecher mit ihrem fetten Tannin, die wir in den südlicheren Gefilden haben, ne? Sondern unsere Weine zeichnen sich halt eher durch vielgliedrige Aromen aus und ein bisschen mehr Finesse, ein bisschen mehr Leichtfüßigkeit. Ne? Also klar, der Cabi-Trend ist da sehr aussagekräftig gewesen. Ne? Viel mehr als es halt die Entwicklung nach dem Glykol-Skandal, wo alle rot und trocken trinken wollten, gewesen ist. Ne? Und wenn wir jetzt uns mal die vegetarische Küche an sich angucken. Wir haben ja logischerweise, einfach weil wir nicht die fetten Fleischcuts haben, deutlich weniger zu tun mit extrem fettigen Gerichten.
Ne? Na, das würde ich gar nicht mehr sagen. Also ich glaube, wir brauchen ja in der vegetarischen Küche, wenn wir so die Komponenten auf dem Teller haben, Ersatz für Eiweiß. Also das heißt, wir haben tierisches Eiweiß bei Fleischessern, ob es jetzt die Hähnchenbrust ist oder das Steak oder wie auch immer. Und das gilt es ja, wenn wir gesund und wenn wir umfänglich essen wollen, dann auch bei der vegetarischen Küche und noch ein bisschen schwieriger bei der veganen Küche einzusetzen, weil wir bei der vegetarischen Küche natürlich die ganzen Milchprodukte mit dabei haben. Das heißt, wir können sehr, sehr gut mit Käse arbeiten, wir können auch einen Schluck Sahne dran machen, wir können mit Butter arbeiten. Das ist alles überhaupt kein Problem in der vegetarischen Küche. In der veganen Küche wird's schon ein bisschen problematisch. Da haben wir brauchen wir Eiweißträger wie Hülsenfrüchte oder sowas, um da klar zu kommen. Auch in Getreide ist Eiweiß drin, aber ja, wird ein bisschen schwieriger. Und bei der vegetarischen Küche brauchen wir dann natürlich auch, um auch satt zu werden, das ist ja auch immer der Punkt, brauchen wir irgendwie Fett und dieses Sättigungsgefühl. Das heißt, ich glaube nicht, dass wenn wir jetzt mit einem, wenn wir ein Stück Käse oder ein Mozzarella nehmen anstelle von der Hähnchenbrust, dass jetzt der Mozzarella weniger, ja, also die Hähnchenbrust ist definitiv weniger fett als der Mozzarella-Käse. Deshalb glaube ich auch nicht, dass die Weine dort jetzt runterskaliert werden müssen und wo wir sagen müssen, da müssen wir ein bisschen leichter werden. Was wir natürlich nicht haben, wobei das auch alles geht, ist, dass wir diese Röstaromatik vom Fleisch haben, die uns allen so gut schmeckt, die Fleisch gerne essen. So, und das kriegst du bei Gemüse auch hin. Du kannst den Paprika brennen und alles Aubergine und Lauch im Ofen und alles. Das wird ja gemacht und das ist ja auch alles geil und es schmeckt gut. Aber so dieses Umami, diese Maillard-Reaktion von verbranntem Fleisch.
Ja, das karamellisierte halt auf der guten Bratstelle. Ja,
und das ist aber auch das, und das hatten wir eingangs, glaube ich, schon, dass wir so verschiedene Matches im Kopf haben. Und die werden uns auch vermittelt. Heute selbst, wenn du heute Google aufmachst und sagst, welcher Wein zu rotem Fleisch, dann wird dir immer Rotwein angeboten. Wenn du sagst, was zur Hähnchenbrust, da wird dir immer Weißwein angeboten. Das sind solche Geschichten. Zu Fisch, immer weiß. Aber wenn du einen gegrillten Wolfsbarsch hast auf dem provenzalischen gerösteten Gemüse, ja, da brauche ich doch einen leichten Rotwein irgendwie, vielleicht sogar leicht gekühlt. Das passt. Das heißt, diese alten Regeln, die heute aber immer noch in den Köpfen drin sind, das hattest du eingangs erwähnt, da müssen wir, glaube ich, versuchen, und das machen wir, glaube ich, aber auch in den Seminaren, so ein klein bisschen zu sagen, halt, stopp, probiert jetzt einfach mal, was da besser ist. Und vielleicht ist auch sogar manchmal zu so einem mürben Hirschrücken ein alter, restsüßer Riesling viel, viel geiler als irgendwie ein fetter Rotwein, der das alles wegbrettert. Das ist die Herausforderung, die wir immer haben, als Gastronom oder als jemand, der auch Leuten vielleicht so ein paar Ausrufezeichen einfach mit auf den Weg gibt oder Fragezeichen, die zu beachten sind. Weil natürlich richtet man sich, wenn man Weinerziehung genießt, erstmal an so ein paar Standards, die haben wir gerade genannt. Aber ich finde, man sollte so neugierig sein und das, was du auch gesagt hast, man muss auch mal ein Nicht-Match anbieten. Ich sage auch Leuten, auch meinen Auszubildenden, sage ich auch immer, wenn ihr auf einer Party seid und seht da einen Tetrapack Wein, probiert auch mal das, weil dann wisst ihr auch, dass der scheiße schmeckt. Und muss ja aber nicht. Es gibt ja auch manche Sachen, wenn auch abgefüllt, die schmecken gar nicht mal so schlecht, wo du denkst, oh, hätte sie eine Flasche gemacht, wird mein Gefühl besser sein. Aber einfach mal alles probieren, weil dann weiß man auch, was schlecht ist und was gut ist. Wenn du nur noch geile GGs säufst, dann wirst du nie mehr wissen, wie schmeckt jetzt hier der restsüße Mulaturgau.
Ja, und dann geht halt wieder das Bewusstsein dafür verloren, ja, ne? Was genau. Du eigentlich für eine Qualität hast. Eben, darum geht es ja, ne? Also, dass man halt diesen Prozess sozusagen noch mehr forciert, dass man halt wirklich sagt, okay, lerne zu schätzen, was du hast, ne?
Genau.
Da dann halt eigentlich die Spannungskurse aufgebaut wird.
Ne? Und auch die einfachen Sachen. Also, wie gesagt, man isst nicht jeden Abend wie im Restaurant zu Hause. Mhm. Manchmal im Sommer ist es halt einfach geil, ein frisches, geiles Roggenbrot zu haben, bisschen Frischkäse, Gurken drauf, bisschen frisch geschnittenen Dill. So, und dann denke ich mir auch jetzt ein Glas Wein dazu. Da mache ich doch kein GG auf. Also, das macht ja keinen Spaß. Ja, da reicht ein leichter Silvaner oder sowas. Das ist wunderbar. Und dieses Bewusstsein, das muss man, glaube ich, mitnehmen bei allem Weinsachverstand, den man vielleicht hat oder auch nicht hat, aber immer wieder das Bewusstsein mitnehmen, so, was ist hier das Match? Ist es was ganz Einfaches oder sowas? Und nicht gleich mal an die größtmögliche Waffe denken, die man im Keller hat oder im Kühlschrank oder wie auch immer. Wichtig.
Mhm. Nee, absolut, gebe ich dir völlig recht. Was würdest du sagen, also wenn wir jetzt schon sagen, vegetarisch ist Trend, also wir merken es an den Zahlen,
ja, ja.
Wie passt sich die Küche darauf an und in welche Richtung geht es? Weil wenn ich mir jetzt so ein bisschen bewusst werde, Vegetarismus, klar, dann meine ersten Impulse gehen so in Richtung Asien. Ja, Asien ist natürlich groß, weiß ich, aber ja. Richtung indische Gewürzküche oder Richtung süß-sauer chinesisch, ne, oder ein bisschen schärfer oder so.
Genau.
Trend, den ich aber auch beobachte, ist zum Beispiel, wenn man ja so Nordic Cuisine, ja, so ein bisschen Produktküche, ne, also wo man gerade halt auch im vegetarischen Bereich da viel rausspielen kann. Und es gibt aber natürlich auch noch die klassische französische Küche, ne, wo, wenn es nicht schmeckt, pack Butter rein. Wenn es dann immer noch nicht schmeckt, packst du halt noch mehr Butter rein. Ne? Das, genau. Was würdest du sagen, was ist so jetzt das, was da am Kommen ist, was sich am meisten rausarbeitet? Und was würdest du dann sagen, so für den deutschen Wein, was wäre dann eine geile Idee?
Ach ja, ich weiß nicht, man ist natürlich beeinflusst auch von den Trends, die im Internet da aufkommen. Wir haben jetzt mit Otto Lenki so ein bisschen Levante-Küche oder sowas, Vorderorient. Mhm. Geil, klasse. Ist aber, wird auch hochgejetzt bis Bagdad, dass jetzt Couscous mit Joghurt so das Nonplusultra aller Dinge ist und viel Zitrone und sowas. Das macht Sinn, auch in den Ländern, weil es da brutal heiß ist und die halt auch super geile Tomaten haben und wahrscheinlich auch geileren Couscous als wir hier, wobei am Ende ist es Weizen. Wir haben, glaube ich, auch so ein klein bisschen skandinavischen Einfluss, weil dort auch einige Restaurants von sich Reden gemacht haben und dort mit dem Zeug, was man sammeln kann, Pilze, Geschichte aus dem Wald und alles Mögliche, ist auch was gekommen. Aus Südamerika kamen durch die ganzen Dokus auch so dieses Gemüse eingraben, verbrennen, dann rausschälen und all das ist. Ich weiß gar nicht, ich denke, wir haben hier alles. Also wir können unfassbar stolz sein auf diese unglaubliche Vielfalt, die wir hier haben. Ich glaube, die Konzentration, man kann das auch gar nicht über das ganze Jahr sagen. Also diese Think Local-Geschichte finde ich schon sehr, sehr wichtig. Also ist Spargel, wenn er gut ist? Ist jetzt im Winter, ist ist Feldsalat, ist Beete, ist das, was
Sauerkraut statt Kimchi für dich, oder?
Ja, ach, ich esse auch mal gern gut gemachtes Kimchi, mach's auch selbst. Das ist, hat alles seine Berechtigung. Aber ich bin kein Freund davon, hier eine asiatische Küche zu kopieren, eine Levante-Küche zu kopieren. Wir sind viel, viel näher an den Skandinaviern dran oder auch an den Franzosen oder sowas. Klar holt man sich immer Einflüsse, aber warum sollen wir irgendwas kopieren, wenn wir hier richtig, du hast es gerade angesprochen, wir haben hier viel Kohl, wir haben hier geile Sauerkrautgerichte, wir haben ein bisschen im Norden haben wir Grünkohl. Ich habe jetzt dieses Jahr schon wieder so viel Grünkohl gegessen wie mein ganzes Leben nicht, weil es einfach auch gut schmeckt, wenn es gut gemacht ist, ja. Muss durchgekocht sein und alles mögliche. Das ist schon, das ist lecker. dass, also wenn ich jetzt vor der Aufgabe stünde, ein aktuelles vegetarisches Kochbuch zu schreiben, dann, ja, keine Ahnung. Dann würd ich mir wahrscheinlich Spots raussuchen, wo müssen wir ein bisschen Recherche betreiben, wo man sagt, okay, hier wächst jetzt der beste Kohl oder hier haben wir in der Pfalz den schönsten knackigen Feldsalat und versucht dann vielleicht so Matches zu machen mit irgendwelchen Molkereien, die einen schönen Käse dazu haben, irgendwelche Geschichten zu schaffen. Am Ende geht es um Geschichten, um gute Geschichten, die man nachvollziehen kann und wo man ja für sich entdeckt, und so lese ich auch Kochbücher. Okay, die Kombi könnte was für mich sein. Und wenn da jetzt 10 Sachen stehen und es passen nur zwei zusammen, und ich überlege mir, ah ja, da gehe ich jetzt mal und kaufe nur die 2 Sachen, weil ich denke, die Kombi passt, dann hat ja schon das Kochbuch seine Berechtigung gehabt. Also es ist relativ schwierig, weil wir natürlich eine traditionelle Küche haben, die am Fleisch orientiert ist, jetzt seit Jahrhunderten. Also seit die Leute in Europa oder wo auch immer Kochbücher schreiben, gerade wenn man die alten Escoffier-Sachen auch immer wieder lustig, blätter ich auch immer
Ja.
wieder rein, was da an Trüffel verballert wird, das ist vollkommen utopisch. Aber da früher muss es auch Trüffel gegeben haben, also da werden ganze Truthähne mit kompletten Trüffeln gefüllt. Verrückt. Aber es richtet sich alles nach dem Fleisch aus. Es gibt viele, viele gute vegetarische Geschichten. Die sollten aber als Basis und als Mittelpunkt, glaube ich, das Produkt haben, was in der Region am besten und am meisten wächst.
Okay. Also du meinst neu erfinden, aber auf die Produkte achten, sozusagen, die in der Region sind und diese Produkte dann bestmöglich sozusagen in Szene
Genau,
bringen. Ja.
genau.
Finde ich einen coolen Ansatz, ja. Mir gefällt mir. Und wenn wir dann jetzt beim Wein sind, ne? Also ich meine, klar, wir haben überall, Franken hat Spargel und Franken hat Silvaner. Ja, ne?
Ja.
Das ist so das Erste, was mir bei dem Thema so reinkommt. Wir haben ja jetzt, wenn wir uns jetzt mal die Trends angucken in Deutschland, Burgundersorten.
Ja.
Ja.
Ist ja easy jetzt gerade.
Ja,
Ist
eigentlich.
ja für die Küche perfekt.
Ja.
Also wenn das ein Trend ist, dann kann man im Prinzip kaum was falsch machen. Wenn's bodenständige Küche ist mit Butter und Kartoffel und allem, dann nimm den Grauburgunder. Wenn es ein bisschen filigraner wird, ein bisschen fischlastiger, mit ein bisschen feineren Nuancen, nimm den Weißburgunder. So, wenn du gar nicht weiter weißt, nimm halt einen Chardonnay. Der passt immer und irgendwo schon da rein. Vor allem auch, wenn es, ich finde es ja immer schön auch, ich bin eher ein Weißweinfreund als ein Rotweinfreund. Und ich trinke auch gerne Weine, wenn ich auf Veranstaltungen bin, auch zum roten Fleisch weiter. Auch wenn man sagt, okay, da wird jetzt ein Rotwein vielleicht besser passen und auch offensichtlich besser passen. Trotzdem trinkst du da was weiter. Das muss dann aber auch, sagen wir mal, einen gewissen Schub mitbringen, damit es auch passt. Aber ein Chardonnay mit ein bisschen Holz oder auch ein Grauburgunder mit ein bisschen Holz ist durchaus immer ein guter Begleiter zum Hauptgang, wo eigentlich ein Roter hin sollte. Weiß nicht.
Nee, du, absolut. Ich bin da bei dir. Du hast halt vorhin die Maillard-Reaktion, die wir ja vor allem dann vom Steak sozusagen kennen, angesprochen. Die Bratenkruste ist natürlich das, was das Barrique eigentlich in den Vordergrund zieht. Ne? Also es
Genau.
ist, aber wir können halt auch in der vegetarischen Küche rösten. Ne? Wir können gratinieren und sonst irgendwas. Ne?
Natürlich,
Und dann,
klar.
dann ist es eigentlich eine coole Waffe der Wahl. Ich denke, was wir da halt mitbringen, ist vor allem halt wirklich einfach Frische und Eleganz. Ne? Klar, kannst du es auch ein bisschen opulenter machen. Das haben wir auch alles drauf. Aber ich würde sagen, so, das ist der Knackpunkt, das ist die Chance, wo wir jetzt einfach dann sagen müssen: Hey, dann lass uns doch mal unseren deutschen Wein da auch spielen. Ne? Und lass uns den mal in den Vordergrund bringen. Wenn wir jetzt schon versuchen, Regionalität sozusagen auf dem Teller mehr zu fokussieren, dann sollte der Griff dann auch zu einem der Weine aus unseren
Ja,
Anbaugebieten gehen.
ja,
Ja.
ja, auf jeden Fall. Und du kannst ja auch vegetarische Küche fett und Mardi Gras gestalten. Ja, also du musst ja jetzt kein, musst ja jetzt kein italienisches Risotto machen. Du kannst ja auch ein Risotto machen mit Gerstengrauben. Ja, und nimmst einen geilen gereiften Käse aus dem Allgäu oder sowas. Wenn man über Regionalität spricht, glaube ich, sollten wir über Deutschland sprechen. Also ich glaube, das ist jetzt nicht nur hier Mainz und ein Ring gezogen um 15. Ich meine, wenn es um Wurzelgemüse geht, Zwiebelkartoffel und sowas, das geht hier alles in der Region, aber werden.
Spreewaldgurken und Kabi, geht immer.
Ja, auch, ich finde übrigens sau lustig, dass man manchen Volksfesten sieht man immer noch irgendwelche Gurkenverkäufer. Weißt du, wo du einfach so eine Riesengurke aus dem Fass kaufen kannst für 1,50 Euro oder 2 Euro, wo ich mir immer denke, wer kauft das? Also für mich wäre es jetzt nichts, wo ich sage, da gehe ich jetzt mit Appetit dran, weil wenn ich so auf ein Fest gehe oder sowas, dann denke ich, brauche ich eine gute Grundlage, und damit ich auch Wein trinken kann. Ja? Mhm. Aber ich denke mir immer, so eine Gewürzgurke ist die denkbar schlechteste Wahl, um sich eine Grundlage für Weingenuss zu schaffen. Trotzdem, die machen wohl ihr Geschäft sehr, sehr witzig.
Ja, und ich würde halt sagen, also ne, klar, Weißweinland haben wir jetzt schon ein bisschen rausgearbeitet, aber wenn wir uns jetzt unsere roten Weine angucken, dann haben wir natürlich unsere Lemberger, ne, die auch mal ein bisschen machohaft und mit Oberarmen daherkommen und so. Aber was halt jetzt gerade immer mehr im Kommen ist, sind halt auch eher die komplexeren, leichtfüßigeren Rotweine, ne? Also die Spätburgunder mit 12,5% und sowas. Ne? Und
das, ja.
Ich denke mal, jetzt gerade, wenn wir dann so im Bereich Pilze, Schmorgericht oder sowas sind, dann ist das eigentlich auch eine ganz coole Idee.
Ah, weiß nicht. Da würde ich dir vielleicht sogar widersprechen. Ich finde, Pilze sind bei mir im Kopf wirklich weißweinbehaftet. Weil ich glaube, ich bin da auch, wie gesagt, ich mache auch manchmal Weinproben und sowas. Mhm. Und manchmal vergleiche ich den Duft von Grauburgunder, der hat manchmal sowas Waldbodenhaftes. Ich sage mal, stellt euch vor, wenn ihr nach einem feuchten Tag in den Waldboden reintretet und macht mit dem Schuh so ein klein bisschen die Blätter hoch und sowas, dieser Duft, der da rauskommt, den finde ich, den hat man oft im Grauburgunder. Also wirklich so wirklich humide und schon so ein bisschen verrottete, aber durchaus Kindheitserinnerungen behaftete Aromen, und die man in der Nase hat. Das finde ich ganz gut. Und sowas, ein bisschen was Pilziges. Das heißt, für mich ist Pilz immer so ein klein bisschen mit fettem Silvaner, Grauburgunder und vielleicht auch Chardonnay behaftet. Wobei, man kann natürlich auch Pilze mit Rotwein ablöschen. so im Antipasti-Bereich, das machen wir für den Sommer. Eine halbe Flasche Rotwein auf die Champignons, Schuss Aceto Balsamico, Prise Zucker. Funktioniert wunderbar. Das ist auch geil. Aber gerade wo du es sagst, und wir hatten es ja, glaube ich, auch schon erwähnt, der Bereich Rotwein ist, glaube ich, auch in den meisten Köpfen noch belegt mit, boah, das muss fett sein. So werden ja auch viele Leute an Rotwein rangeführt. Mhm. Der Wein, den am besten schmeckt, ist meist dann irgendwas, ein Syrah oder ein Cabernet Merlot aus Übersee oder sowas, weil die halt einfach Bomben sind. Die sind schön, die haben ein bisschen Restsüße, die haben alles sowas.
Es steht nicht drauf, dass sie halbtrocken sind.
Ja, und genau, sie schmecken genau. Normal, ja. Und das ist ja auch der Punkt gewesen, vielleicht ein kleiner Ausflug, wo ich glaube, dass ich bin sozialisiert, weinsozialisiert noch mit Hugh Johnson und der große Weinatlas und alles mögliche hoch und runter. Irgendwann kam Parker. Und Parker hat ja ein anderes Wein, glaube ich, ein anderes Weinverständnis gehabt für Rotwein. Mhm. Die wurden ja seitdem fetter. Ich weiß nicht, als ich angefangen mit Wein trinken, gab es Bordeaux mit 12,5%.
Ja, absolut.
Die Rotweine in Deutschland, da hast du schon mit 12,5 hast du schon gesagt, das ist aber eine Granate. Dann kam Parker und auf einmal stieg das. Natürlich haben wir auch Klimaerwärmung, aber ich glaube auch sein persönlicher Geschmack hat dazu geführt, dass auch Bordeaux-Winzer gesagt haben, okay, wenn wir die Weine jetzt ein bisschen höher anstellen vom Alkohol und ein bisschen, vielleicht ein bisschen restsüßer, haben wir bessere Chancen, wenn da er oder seine Tester kommen.
Klar, nur du, der Euro 50, den du mehr kriegst, wenn die 100 Parker-Punkte vergeben werden, das hat sich rumgesprochen. Ne? Da gibt es ja diese Flying Winemakers, die damit in der Welt tingeln und einfach nur damit Werbung machen, wir können den Parker-Stil. Ne? Aber ja, absolut, du, das ist das, was da halt viele im Kopf haben. Und deswegen finde ich das halt so spannend, sozusagen, wenn wir dann da jetzt rausgehen und sagen, hey, auch hier tut sich was. Ja, hier ist Dynamik am Werk, und da sind, finde ich, die Spätburgunder, die wir in Deutschland produzieren, eigentlich mit, ja, also vom Preis-Leistungs-Verhältnis sowieso das Beste, meiner Meinung nach, was wir gerade auf dem Markt haben und was eine Menge Einsatz
mit. Und es hat absolut seine Berechtigung. Also absolut. frische, leichte Rotwein zum Essen, und gerade auch jetzt zur vegetarischen Küche, sind, glaube ich, wesentlich besser geeignet als die schweren Holzbomben, die wir so kennen. Absolut. Und Spätburgunder, auch Frühburgunder auch, übrigens. Auch geil, wenn der ein bisschen gekühlt getrunken wird oder sowas.
Ja. Du, gekühlter Trollinger ist einer meiner absoluten Go-Tos. Ja, so, wenn ich jetzt ein einfaches Gericht
oder sowas vor mir habe, definitiv. So, warum nicht? Ja. Und ich, am Ende ist es aber auch wieder auch vielleicht so eine Marketinggeschichte, wenn man überlegt, dass die Franzosen es mit dem Beaujolais Primeur geschafft haben, wirklich in den meisten Fällen ein wirklich fürchterliches Gebräu. Ich war mal bei einer großen Probe dabei, wo dann nur wirklich 2-3 wirklich trinkbar waren oder sowas. Aber die machen einen Hype drum mit Rallyes um die Welt. Wer bringt ihn zuerst nach New York? Das ist perfektes Marketing. Aber am Ende vom Tag ist das auch ein Wein, der irgendwie seine Berechtigung hat zu einer leichten, frischen Sommerküche. Müssen wir auch schaffen in Deutschland. Ich glaube, es wird auch funktionieren.
Absolut. Ich finde, dieses Fruchtbetonte, was du bei einem Beaujolais Primeur halt hast, Maceration Carbonique, ne? Das sehen wir ja auch immer häufiger sozusagen im Einsatz, ne? Also ich bin auch der Meinung, dass wir jetzt nicht unbedingt versuchen müssten, die Ersten zu sein, die ihren Rotwein auf Gott den Willen. Markt zu werfen. Aber der Hype, ja, da bin ich ganz bei dir. Also wenn du dir das mal in Japan anguckst, wie die das feiern noch, und das ist schon cool. Und ich finde, wir sollten auch mit einer ähnlichen Erwartungshaltung, das sollte auch eigentlich etwas sein, was wir alle sozusagen nach vorne bringen, ja? Dass sich sozusagen das ganze Land schon freut, wenn endlich der Wein auf die Flaschen kommt.
Ich könnte es mir sogar Teller, fast, ne? mit Dornfelder vorstellen.
Ja, warum nicht? Also ich finde, Dornfelder muss halt gerade dieses Fruchtbetonte mitbringen. Das ist genau das, was ich möchte. Ja. Ich meine, der ist ja für die Farbe auch dann auch das, was so viele, viele Farbfetischisten gerne im Glas haben möchten. Da hast du halt ein bisschen was Dichteres und du hast dann halt diese volle Frucht in der Nase. Du hast die Brombeere, reife Banane, ein bisschen was Quietschiges notfalls auch mal drin. Ne? Warum nicht? Das ist das ideale Weinsaison einläuten. Ne? Was du auch gut in deinen Kalender packen kannst.
Wir sollten Dornfelder Schorlen
forcieren. Normalize your Dornfelder Schorle. Genau. Projekt 2026 steht fest.
Haben wir doch schon mal was. Ja. Trendsetter.
Juhu. Ja, mega.
Seit heute.
Frank, vielen, vielen Dank für deinen Input. Ich würde sagen, das war ein sehr, sehr cooles Schlusswort, weil dann haben wir eine gute Idee für die nächsten
Gucken, ob wir alle mitziehen im Haus.
Na, also wir haben auf jeden Fall eine Menge Potenzial bei dem, was wir jetzt in unseren Bereichen tun können. Und ich hoffe, da waren auch ein paar Impulse, die vielleicht der ein oder andere interessierte Hörer noch weiter verfolgen kann.
Ja, ich glaube, man kann das gar nicht so alles so standardisieren. Ich glaube wirklich, diese Rückbesinnung und auch einfach mal das Mindset wieder auf Null stellen, wenn es darum geht, was will ich eigentlich? Was will ich jetzt eigentlich und was brauche ich? Und nicht so, wuff, ich orientiere mich immer nur am größten, besten, stärksten, sondern manchmal sind die leisen Töne auch die schönen, wie in der Musik.
Man kann nicht Learning by drinking, sag ich.
Sehr schön, sehr schön.
Perfekt.
Gut.
Super. Ja, ich hoffe, euch hat es auch allen gefallen. Der Frank und ich sind, wie gesagt, Partners in Crime für unsere Seminare hier vor Ort in Bodenheim. Wir haben auch eine neue Seminarreihe gestartet für all diejenigen von euch, die in der Weißen Brigade im Gastronomiebetrieb tätig sind. Unser Wein am Pass Seminar speziell für Köche und Küchenfachkräfte. Also wer da interessiert ist, schaut euch gerne mal auf unserer Seite www.deutscheweine.de um. Und wer Frank mal probieren möchte, also das, was Frank auf den Teller zaubert, kann das in der Zitadelle in Mainz machen.
Ja, wenn er da eine Veranstaltung feiert.
Wenn er dann eine Veranstaltung feiert. Genau. Du hast gar keinen Tagesbetrieb.
Wir haben Mittagsbetrieb, den müssen wir machen, aber abends nicht, aber man kann da schöne Feste feiern.
Genau, also schöne Feste feiern mit Frank.
Genau.
Klingt doch schon nach einem Slogan. Genau. Sehr gut. Ja, dann Zitadelle in Mainz kriegt ihr den Kontakt. Und
wobei unser Slogan ist eigentlich, wir kochen besser als deine Mutter.
Oh, ist eigentlich alles gesagt.
Mit alles gesagt.
Sehr gut. Ja. Frank, mir hat Spaß gemacht.
Mir auch, auf jeden Fall.
Ich denke unseren Hörern, Hörerinnen und Hörern auch. Und ich freue mich schon auf das nächste Essen bei dir. Und bleib dem deutschen Wein treu. Wir sehen uns auf der Prowein, ne?
Auf jeden Fall.
Sehr gut. Ein wichtiger Reminder.
Mit den Burgundern.
Genau, deutsche weiße Burgunder.
Genau.
Probeinthema dieses Jahr.
Vielleicht treffen wir uns da Montagnachmittag, denke ich, werde ich da ein bisschen rumlungern. Du eh?
Ich bin 24/7 im Einsatz tatsächlich. Ja,
wunderbar.
Ja, gut. Sehr gut. Top. Dann vielen Dank und euch allen noch einen schönen und genussreichen Tag. Ciao.
Ich sag Hello.